Ja, guten Morgen miteinander. Auch meinerseits alle herzlich willkommen. Ja, wir haben einiges schon jetzt von Mose gehört und repetiert. Markus mit dem Quiz, super, merci vielmals. 40 Jahre Wüste, da sind wir dran und wir haben gesehen, Gottes Absicht und Plan ist niemals gesehen, 40 Jahre Wüste. Das müssen wir einfach mal festhalten, das ist nicht seine Absicht gesehen, wenn wir hören, was Gott gesagt hat zum Mose, wo er eben im Dornbusch ihm begegnet ist, ohne Schuhe an den Füßen. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört, ich weiß, wie sehr es leidet, was eine Trost. Gott hört, sieht und ist im Volk, seinem Volk nach. Und er sagt, ich bin gekommen, oder darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk aus Ägypten führen. Und wir haben nachher letztes Mal angeschaut, Teil 1, warum hat denn das Volk Israel eigentlich 40 Jahre in der Wüste müssen sein. 40 Jahre. Selbst gewählt. Nach etwa 14 Monaten hätten sie einziehen können. Sie haben nicht. Natürlich, Gott hat sie umgeleitet. Das haben wir angeschaut. Gott führt uns manchmal Wege, die wir nicht verstehen. Er führt uns auf Umleitungen, aber er ist bei uns. Und will uns trösten, will uns helfen auf diesen Umleitungen. Aber dann, nach ungefähr 14 Monaten, 10, 15 Monaten, hätten sie einziehen können. Und sie wollten einfach nicht einziehen. Es war eine Prozession von undankbaren Meckerern und sie hatten geistliche Wachstumsstörungen, Schwächen. Und immer wieder ist das aufgetaucht, wie schön haben wir es doch in Ägypten gehabt. Aber hier haben wir nichts als das kärgliche Manna. Oh. Ja, und ich verstehe es zum Teil. Ja, sie haben jetzt nicht so eine grosse Auswahl gehabt, wie wir, wenn wir in Gob gehen, schon 100 Joghurt aus 100 Joghurt aussuchen. Und sie waren beeinflussbar, unzufrieden, vergesslich und undankbar, auch undankbar für die Wunder, die sie erlebt haben. Und sie haben vor allem eine rückwärts orientierte Glückssehnsucht gehabt nach den Fleischtöpfen von Ägypten. Und Mose klagt darum. Das war seine Klage bei Gott. Muss ich sie wie Säuglinge auf meinen Armen in das Land hineintragen? Sie brüllen und, ja, einfach wie Babys. Und dann muss ich ihnen wieder die Windeln wechseln, dann muss ich ihnen wieder Schöppeli geben, dann weiss ich wieder Nase und sie sind ständig am Umschreien. Das ist seine Situation gewesen. So schildert er das bei Gott. Das heisst, wir haben ein fatales Volk. Darum hat das Volk Israel müssen schlussendlich 38 Jahre länger in der Wüste sein, weil ihnen das Vertrauen gefehlt hat. Das Land können einzunehmen. Genau das ist der Punkt. Gott hat sie eigentlich immer wieder in Situationen geführt, wo sie mit dem Rücken zur Wand waren, um seine Herrlichkeit zu beweisen. Immer wieder ist das passiert. Mehrmals. Und Gott hat immer wieder in diesen Wundern, die er da hat, seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Souveränität eigentlich dem Volk Israel beweisen, dass sie Vertrauen fassen. Gott wird uns in das Land hineinführen. Aber sie haben es einfach nicht kapiert und darum haben sie noch eine Zusatzrunde müssen drehen. Wir können das Land nicht einnehmen, sagen sie. Das verschlingt seine Bewohner. Und wir müssen wissen, auch unser Glaube wird getestet. Und das ist einfach so. Und die Bibel macht uns im Neuen Testament das ganz klar. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir nicht ein problemloses Leben, wo wir über alle Schlaglöcher von den Schwierigkeiten hinweg schweben, weil wir eben Kinder Gottes sind. Nein, er lässt uns in Schwierigkeiten geraten, wie das Volk Israel, das wird uns an anderen Stellen, Jakobusbrief zum Beispiel, gesagt, um uns zu prüfen, damit wir unsere Schwächstellen sehen und nachher in diesem Sinne eben stärker werden im Glauben. Nun, jetzt kommt eben das. Der Mose ist ganz klar, und auch wenn wir heute Morgen über Schwachstellen von Mose nachdenken, ist mir das gerade von Anfang an wichtig. Er ist ein Mann Gottes in einer Dimension, wie das wahrscheinlich kaum jemand in der Bibel uns so zeigt wird. Ein Mann vom Glauben. Und gerade darum ist es eigentlich so eindrücklich, dass Gott hier eine Schwäche uns zeigt von Mose, was verhindert hat, dass er nicht in das verheißene Land hineingekommen ist und auch das Volk nicht hat können hineinführen. Und, aber es tut kein, also auf jeden Fall nicht, dass wir jetzt plötzlich denken, von, ja, das ist ein Ungläubiger gesehen und, ja, ist er überhaupt gerettet? Das ist ja keine Frage. Er ist ja im Neuen Testament zusammen mit dem Elia, auch der Jünger und Jesus dort hier erschienen, es hat eine Begegnung gehabt. Aber wir müssen uns fragen, wieso ist er nicht ins verheißene Land hineingekommen? Warum hat das Volk Israel denn nicht können das Ziel führen? Und was für Lehren können wir daraus ziehen? Aber der Herr sprach zu Mose und Aaron, deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Deshalb. Und immer, das können wir uns merken, wenn es deshalb kommt, dann müssen wir uns fragen, was ist das weshalb? Und dann stieg Mose ganz am Schluss vom 5. Buch Mose, steht, dann stieg Mose von der moabitischen Steppe auf den Gipfel des Berges Nebo, der gegenüber von Jericho liegt. Der Herr zeigte ihm das ganze Land und ich stelle mir vor, der Mose scannt und ich glaube, Gott hat sicher geschenkt, dass kein Nebo und kein Dunst gesehen ist und er scannt das ganze Land, wo Gott ihnen wird geben und staunet darüber. Und er sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob für ihre Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht hineingehen. Aber ich wollte, dass du es mit eigenen Augen siehst. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Land Moab, in der Steppe. Dort im Land Moab, in der Steppe, wie der Herr es bestimmt hat. Es ist eine Tragik. Das ist eine unglaubliche Wehmut, die da drinnen steckt, was hier eigentlich uns geschildert wird. Und dann steht sogar noch, der Mose ist 120 gesehen, als er starb. Und es wird noch etwas nachgeliefert. Bis zuletzt waren seine Augen nicht schwach geworden und seine Lebenskraft ungebrochen. Und dass das hier steht, in dem Moment, Gott nimmt nicht zu sich, das ist das, was der Markus gesagt hat, hier ist einer zu früh ausgestiegen, oder? Hier ist einer zu früh ausgestiegen. Er stirbt am falschen Ort. Jenseits des Jordans. So fängt das 5. Buch Mose an, dass er alles aufgeschrieben hat, noch jenseits des Jordans. Noch nicht im verheißenen Land. Und darum müssen wir uns über solche Texte Gedanken machen. Warum kann er nicht in das verheißene Land? Er ist zu früh gestorben. Eindeutig, er ist zu früh gestorben. Auch mit 120. Heute wird ja kaum etwa 120. Aber es steht hier, seine Lebenskraft und auch seine Augen sind nicht etwa trüb worden und schwach worden. Nein, er ist zu früh gestorben. Darum dürft ihr nicht rein. Wir haben es mit Leiterprüfungen zu tun, die Schwachstellen aufzeigen in der Bibel. Immer wieder. Nicht nur bei Mose. Und die Leiterprüfungen, die Leiterprüfungen, die sind für uns ganz wichtig. Und der Mose hat solche Leiterprüfungen gehabt, die Schwachstellen aufgezeigt haben. Und bei Mose hat es eine Schwachstelle gegeben, das können wir uns gerade merken. Seine ganz grosse Schwachstelle ist, sauber machen. Heute Morgen, meine Frau kommt, hat sich einen Kaffee rausgelassen, ja, schon eins gehabt. Dann gehe ich auch noch eins rausgelassen. Und dann sagt sie, ich hätte dir schon eins rausgelassen. Und ich sage so, selbst ist der Mann. Und dann sagt sie, das ist dein Problem. Das ist dein Problem. Und ich sage, du musst heute nicht so zulassen und nachher kommen und sagen, ja, das sind so die Diskussionen, die wir manchmal haben. Der Mose ärgert sich, ja, wir haben das gesehen, über das Volk Israel, das einfach so bockig da hat, so immer ein Rummeckern gesehen ist. Und vor allem, weil sie ja immer einen Sündenbock braucht. Und der Sündenbock ist ja meistens der Mose gesehen, nicht Gott selber. Der Mose hat ja nichts anderes gemacht, als er das ihm Gott aufgetragen hat. Und er sagt eben, ja, die schreienden Säuglinge auf meinen Armen muss ich tragen. Muss ich tragen. Merken wir, er sagt hier, Musik. Dass ich sie auf meinem Armen trage, dass ich's muss. Ich muss, ich bin der arme Typ. Es war immer sein Problem gewesen. Und wir sehen eine Situation, da kommt der Jitro in Szene. Er bekommt einen hilfreichen Besuch. Das war viel vorher gewesen, bevor das passiert ist, was wir dann noch anschauen werden. Der Jitro kommt zusammen mit seiner Tochter, Mose seine Frau also, und seinen Söhnen, Mose seinen Söhnen, zu ihm in die Wüste. Eine herzliche Begegnung. Und wir sehen in dieser Begegnung, ihr könnt das nachlesen in 2. Mose 18, wir merken, der Jitro hat sich auch bekehrt zum Gott Israels und hat gestaunt. Er hat sich von Mose gezeigt, was sie alles erlebt haben, wahrscheinlich mit diesen Plagen und wie sie Gott rausgeführt hat, wie es mehr hat. Und der Jitro war hell begeistert, was hier abgeht. Und dann sehen wir eine Situation, da haben wir genau wieder das Problem, das immer wieder vorkommt bei Mose. Er ist völlig überlastet und völlig überfordert. Und er hat einen Besuch, der ihm hilft, eigentlich einen Blick von aussen jetzt zu bekommen, von seinem Schwiegervater. Einen Blick von aussen, der eigentlich helfen sollte bei Betriebsblindheit. Das ist ja nichts anderes, als das wir heute auch machen. Wir holen irgendwie in Betrieben innen oder auch in Gemeinden mal einen Berater von aussen, der hilft, wenn wir betriebsblind sind worden. Und kaum ist der Jitro da eingetroffen und seine Frau, also der Mose seine Frau, das erstaunt mich, am Tag drauf, also da kommt Mose seine Frau und seine Söhne und tags darauf, was macht der Mose? Er geht nicht etwa mit seiner Familie ein bisschen chillen. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um Streitigkeiten im Volk zu schlichten und Recht zu sprechen. Von morgens bis abends drängten sich die Menschen um ihn. Was für ein armer Typ! Ich kann es nicht anders sagen, was für ein armer Typ! Dann war es hier die ganze Zeit und wir merken, oder, ach ja, das ist ja nicht nur dann gewesen, wenn sie wieder in Schwierigkeiten geraten sind, sondern es hat auch offenbar immer wieder Zoff gegeben. Und Streitigkeiten, und er musste sich darum kümmern. Jitro beobachtet. Er sieht das. Er schaut zu. Er schaut dem Mose zu, wie viel Mühe Mose sich für das Volk machte und fragte, warum lädst du dir so viel Arbeit auf, um den Leuten zu helfen? Warum sitzt du alleine da und die Menschen müssen von früh bis spät anstehen? Hey, nicht nur dir geht's elend, auch dem Volk geht's elend. Die müssen die ganze Zeit da anstehen und sie werden nicht versorgt. Was ist eigentlich los? Und er sagt dort hier, du machst etwas falsch. Du machst etwas falsch. Also ich kann den Text lesen. Und der Mose gibt ihm zur Antwort, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Das heisst, ich kann ja nicht anders. Sie kommen ja immer. Ich muss ja die Babys versorgen, ich muss ihnen ein neues Schöppeli geben, oder? Also, das ist ja seine Haltung. Wir merken hier, das ist ein Grundproblem. Ich habe Dings gefunden, wer täglich rackert wie ein Pferd, fleißig ist wie eine Biene, malocht wie ein Stier, abends müde ist wie ein Hund, der sollte schleunigst zum Tierarzt gehen. Nicht zum Markus oder Hansueli. Nein, zum Tierarzt gehen. Es könnte sein, dass er ein Kamel ist. Ja, das Problem haben wir hier. Er ist überlastet und er bekommt jetzt eine nachhaltige Beratung. Und die können wir uns einfach auch schon mal gerade zur Kenntnis nehmen, die nachhaltige Beratung. Du dich aufs Wesentliche konzentrieren, sagt er hier. Also wir haben hier eigentlich nichts anderes, weder ganz klare, das können wir heute auch auf Betriebe oder auf Gemeinden anwenden, eine Beratung. Du dich aufs Wesentliche konzentrieren. Du musst Prioritäten setzen. Und Priorität, sagt hier der Jitro, das ist, dass du das Volk Israel unterweisest in den Weisungen Gottes. Das ist deine Hauptpriorität. Du bist ja völlig überfordert. Und die Leute, die zu dir kommen, auch, lass mir jetzt gut zu, ich gebe dir jetzt einen Rat und Gott möge sie Segen dazu geben. Du sollst das Volk vor Gott vertreten und ihre Streitfälle vor ihn bringen. Schärf ihn, und jetzt kommt Gottes Gebot und Weisungen ein. Und ich bin froh, haben wir das in unseren Wert. Priorität, die Hauptaufgabe, Verkündigung vom Wort Gottes, ist das Wort Gottes im Zentrum. Weil das Wort Gottes uns letztendlich die Anweisungen gibt für ein gesundes, kraftvolles Leben. Wenn das Volk Gottes die Weisungen Gottes beraten überkommt, verkündigt überkommt, dann sind sie gut beraten. Und darum finde ich das wichtig, dass wir, auch ich für mich natürlich besonders auch als Verkündiger, dass ich schwerpunktmässig mich auf die Verkündigung konzentriere. Dass man nicht einfach hersteht und ja mal ein bisschen schauen, was wir da etwas zu sagen haben, sondern schwerpunktmässig in der Verkündigung. Das ist mal das eine. Und das andere ist, hilf an. Der Jitro geht weiter. Merken wir, wie praktisch das ist? Da haben wir ein richtiges Management-Training, was er hier macht. Das ist top. Also, sieh dich aber zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. Sie müssen Ehrfurcht vor Gott haben, die Wahrheit lieben und unbestechlich sein. Übertrag ihnen die Verantwortung für jeweils 1150 oder 10 Personen. Hey, tu das mal ganz ein bisschen aufgliedern. Organisieren und setz verantwortliche Leiter ein, die ihre Streitigkeiten schlichten, die sich letztendlich diesen Sachen annehmen. Mach dir die Last leichter. Lass sie darum mittragen. Hey, wow, ich finde das einfach genial. Wie praktisch das Wort Gottes ist. Delegieren aus Prinzip. Macht er es doch einfacher. Das ist ein grossartiger Ratschlag, den er hier überkommt. Wir wissen alle zusammen, dass soziale Probleme und Gemeinden und Ehekonflikte normalerweise nicht einfach durch Wunder gelöst werden, sondern durch klare Kommunikation, durch sorgfältiges Herrenhören, durch Beratung, durch Einsicht und so weiter, dass man das in einem Prozess angeht. Und das ist einfach nicht gemacht in dem, dass hier das Volk ansteht und schlussendlich keine Beratung bekommt. Und darum sagt hier der Jitro, hey, tu das aufteilen. Und dann, ich finde das genial, das ist das Profil von einem Leiter. Er akzeptiert das. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und setzte ihn in die Tat um. Das ist notwendig, dass Leiter das Profil hier lehren umsetzen. Dass sie können abdelegieren, Verantwortungen abgeben und dass nachher schlussendlich eine bessere Struktur bzw. eine bessere Beratung kann stattfinden. Und der Mose sagt nicht, ja, hier. Und da haben wir so den Eindruck, jetzt hat er es doch endlich kapiert. Er allein, nicht er allein, nein, er kann Hilfe akzeptieren. Das hilft ihm vor drohender Schöpfung, Ineffizienz, Arbeitsstil und so weiter. Und dann kommt eben gleich, und noch einmal komme ich darauf zurück, es kommt der Moment, wo Gott ja sagt oder ihm gesagt hat und dem Volk hieße, ja, ich will sie in das Land hineinführen, wo Milch und Honig fließt und er nur zu ihm sagt, am Schluss von seinem Leben, ich zeig's dir jetzt, aber du wirst nicht hineinkommen. Und er stirbt und seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft nicht verfallen. Was sehen wir daraus? Der Mose hat den Glauben gehabt. Das Vertrauen in Gott, Israel aus Ägypten rauszuführen. Und er hat auch den Glauben gehabt, das Vertrauen, was sie dort hier vor dem Roten Meer gestanden sind und die Ägypter hinter ihnen, dass er den Fuß reinsetzen kann oder den Stab und nachher sie durch das Meer durchgehen können, weil Gott das machen kann. Und jetzt kann er das Volk nicht ins Land der Verheißungen hineinführen. Und er selber kommt auch nicht rein. Das bedeutet, er führt das Volk Israel während 40 Jahren. Nur von einem Punkt von der Wüste ein anderer Punkt in der Wüste. Das ist das Fazit von seinem Auftrag. Und er selber stirbt zu früh außerhalb der Verheißungen. Außerhalb. Er hat nie Milch und Honig gesehen fließen. Er hat das Manna gegessen, aber er hat nie, nie gesehen Milch und Honig fließen. Das ist traurig. Warum? Warum? Ein altes Problem wird wieder, erneut, wiederholt und schon wieder zum Stolperstein. Impulsives selber machen. Wir erinnern uns, wie der Mose gefunden wird von der Tochter vom Pharao, vom Findelkind zum hochbegabten, redegewandten, mächtigen Pharaonenprinz. Und er ist wirklich in seiner Blüte von seinem Leben mit 40 Jahren in einer Machtposition sondergleichen. Mächtig in Wort und Tat steht es von ihm. Und dann stolpert der mächtig, gut ausgebildet Mann über seine Fähigkeiten. Indem, dass er einen Ägypter zu Tod schlägt, der einen von seinen Landsleuten, von den Israeliten, eben in der Sklaverei misshandelt hat. Und Mose meinte, seine Landsleute müssten es jetzt erkennen, dass Gott ihn zur Befreiung seines Volkes geschickt hatte. Doch sie erkannten es nicht. Der Mose hat gedacht mit 40, ich bin jetzt in der Position, hier können zu handeln, sie zu befreien, mit 40. Und ins verheißene Land hineinzuführen. Und sie erkannten es nicht. 40 Jahre später, beim Dornbusch, ist er völlig ausgebrannt. Von dem feurigen Engagement, das er hatte, ist er zum resignierten Häufeli Elend geworden. In diesen 40 Jahren ist er wirklich förmlich ausgebrannt. Wir haben das zusammengefasst, vom Minister zum Staumeister, anstatt im Generalstab von Ägypten mit einem Hirtenstab. Gott fragt ihn ja, was hast du in deiner Hand? Ein Hirtenstab. Nicht ein Generalstab. Vom aufblühenden Mose, mächtig in Wort und Tat, ist es verglühtes Aschenhäufchen geworden, wo sagt, nein, ich kann nicht, ich bin der Falsch. Nein, mehrmals. Er will nicht mehr. Er will mit dem nichts mehr zu tun haben. Mit dem Auftrag, den Gott ihm gibt, das Volk Israel auszuführen. Und wir haben gesehen, Gott lehrt ihn dort hier etwas in dem brennenden Dornbusch. Da bin ich völlig überzeugt, dass das eine Lehre ist. Dass der Busch brennt und brennt hat. Das hat seine Aufmerksamkeit ja auf sich gezogen. Der verbrennt nicht. Die Studen verbrennt nicht. Mitten in der Wüste. Sie brennt und brennt und brennt und tut nicht ausbrennen. Und er weiss, ich bin völlig ausbrennt. Und Gott sagt, du bist der Richtige, jetzt bist. Es kommt nicht darauf an, ob du eine alte Dornstude bist, eine dürre Dornstude, ob du verkrüppelt bist oder was weiß ich, so eine richtige verkrüppelte Dornstude. Hey, wenn ich in diesem Stude innen brenne, dann kann die brennen und brennen und brennen, solange wie ich das will. Darauf kommt es nicht darauf an. Du hast gemeint, dein Blätterwerk, deine Macht, deine Möglichkeiten, die machen es aus, dass du hier kannst eingreifen und das Volk kannst rausführen und reinführen ins Volk, ins verheißene Land. Nein, jetzt bist du der richtige Mann. Christus in uns, die Dynamik des Lebens. Das müssen wir wieder neu entdecken. Christus in uns, das ist die Kraft vom Leben. Nicht mehr. Und dann haben wir die Situation, in Kadesh fanden die Israeliten kein Wasser. Also wieder mal, sie sind mit dem Rücken zur Wand in Kadesh. Darum gingen sie zu Mose und Aaron, machten ihm Unmut Luft. Ach, wären wir doch auch ums Leben gekommen, als der Herr unsere Brüder sterben ließ. Wozu hat ihr das Volk des Herrn in diese Wüste geführt? Doch nur, um uns und unser Vieh verdursten zu lassen. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier wächst nichts, kein Getreide, keine Feigen, keine Trauben und keine Granatäpfel. Nicht einmal Wasser gibt es. Wo ist das verheißene Land? Wo sind Milch und Honig? Wo sind all die Verheißungen? Ist mit anderen Worten. Hier gibt es ja nichts als Wüste. Mose und Aaron verließen die versammelten Mengen, gingen zum Eingang des heiligen Zeltes und warfen sich dort zu Boden. Da erschien ihnen der Herr in seiner Herrlichkeit. Er sprach zu Mose, nimm deinen Stab, rufe mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen. Vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen, dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tiere zu trinken geben. Das ist die Anweisung Gottes. So, Mose gehorchte. Super, Mose gehorchte. He? Das ist schon mal gut. Und nahm den Stab, der ins Heiligtum lag. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief, passt gut auf. Und jetzt merken wir, hey, ist auch das Problem, dass er impulsiv ist, das wissen wir von Mose. Er ist ein impulsiver Typ, der ist schon so verrückt worden, dass er einen umgebracht hat. Und jetzt kommt hier, hey, passt gut auf, ihr Starkköpfigen. Passt gut auf. Und dann sagt er, sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Jetzt müssen wir ganz genau herausholen. Sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen herausholen? Pah, das ist kennzeichnend. Das oder bis ganz, sollen wir euch herausholen? Herausfließen lassen, sollen wir? Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst nehmen. Ja, was wollen wir mehr? Der Volk ist eingetreten. Alles kein Problem, oder? Puh. Es gibt eben doch ein Problem. Der Glaubensheld Mose handelt in dem Moment ungläubig. Gott sagt zu Mose und zu Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Sollen wir euch, und schon da redet, oder ihr Starkköpfige, dir Sturkringe. Hey, dir bockige Leute. Hey, wollt ihr es denn nicht endlich begreifen? Und Gott fragt eigentlich bei Mose zurück, möchtest du es nicht endlich begreifen? Ja, sie wollen selber Wasser rausholen. Und dann schlägt er zweimal mit dem Stock. Und jetzt müssen wir wissen, dass schon einmal eine Wassernot war und schon einmal der Auftrag kam, schon einmal ein Felsen zu schlagen und Wasser ist aus dem Felsen geworfen und hat das Volk Israel versorgt mit Wasser. Das war einmal. Das ist eine andere Situation. Das ist nicht die gleiche Situation. Das ist eine andere Situation. Und dann hat Gott gesagt, schlag mit dem Stock an den Felsen und einmal und dann kommt Wasser raus. Ja, das will uns etwas ganz Wichtiges mitteilen. Und ihr dürft darum, weil ihr das gemacht habt, dürft ihr nicht ins Land. Gottes Anweisung ist gesehen, vor ihren Augen sollt ihr zum Stein sprechen. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen. Ich werde es rausfließen. Ihr müsst einfach reden. Gemeinschaft haben mit dem Felsen, bildlich gesprochen. Und ihr könnt den Menschen und den Tieren zu trinken geben. Und die Umsetzung von Mose ist die impulsive Art. In seiner verrückten Innen, die ich absolut nachvollziehen kann. Ich bin auch eher impulsiv. Sollen wir euch Wasser aus diesem Fels herausholen? Und er schlägt zweimal gegen das Gestein. Und es kommt Wasser raus. Was wir hier hören, ist impulsives Handeln aus der Wut und aus Hochmut, anstatt Liebe und Sanftmut und Demut. Das ist hier eigentlich das Problem. Und das mehrmalige Schlagen, anstatt dass er zum Felsen redet, das ist das Hauptproblem. Der Mose stirbt zu früh auf der falschen Seite vom Jordan. Und das ist der Ausschlag. Ja, aber bitteschön, ist das so wichtig? Ist Gott so kleinlich? Ist Gott so kleinlich, dass das hier von Bedeutung ist, dass der Mose und der Aaron nicht reinkommen? Ist das so wichtig? Wir müssen die geistliche Dimension verstehen. Das Verhängnis ist, der Mose tut sein Bestes. Und ich betone, tut. Tut sein Bestes. Währenddem der Herr darauf wartet, dass er sein Bestes tun kann. Und jetzt hören wir das mehrmals und immer wieder im Leben von Mose. Und uns, wir wissen das aus dem Neuen Testament, 1. Korintherbrief, Kapitel 10, dienen ja die Geschichten zur Warnung. Und auch zum Sagen. Er stirbt auf der falschen Seite vom Jordan. Die Lektion, die wir hier lernen sollen, hat eine umfassende Bedeutung, eine tiefe Bedeutung. Gott liebt den Mose, das mal festzuhalten. Und wir wissen, ich sage es noch einmal, dass er gerettet ist. Es geht hier nicht um Rettung oder Verlorenheit, um das geht es hier nicht. Und darum ist es auch schwierig, wenn wir einfach sagen, das Land Kanaan steht für eine zukünftige Herrlichkeit, für den Himmel und die Wüste, das ist einfach für unsere Erdenzeit. Das wäre zu einfach, die Deutung noch auf die Deutung zu kommen. Aber er hat das verheißene Land nicht können betreten und er hat sein Volk Israel nicht können hineinführen. Nur von einem Punkt von der Wüste an anderen Herren. 40 Jahre unter der Predigt von Mose, mit all den Wundern, die sie erlebt haben, bleiben sie an einem Ort, wo man nicht säen und nicht ernten kann. Ein Ort, wo es keine Feigen gibt, keine Weinstöcke, keine Äpfel. Ein Ort, wo so genau so dürr ist, sind sie jetzt wie der Ausgangsort, wo sie herkommen. Ist das alles? Ist das alles? Ist das, und jetzt versuche ich das mal anzuwenden auf uns, einfach mal eine Übertragung zu machen, ist das Normale vom Christenleben in der Nachfolge? Ist das alles, was wir erwarten können? Wüste, Durst, Hunger und Entbehrung. Oder gibt es da doch nicht mehr? Und ich habe das letzte Mal schon gefragt, liebe IG-Leiter, liebe Sonntagsschule-Leiter, liebe Missionare und so weiter. Ist das alles, was wir möchten, Menschen von einem Punkt in der Wüste an Hunger zu führen? Dass die Leute, die wir leiten, nachher sagen, ist das der Punkt, einfach, wo du uns her hast führen, in der Wüste, von einem üblen Platz an den anderen. Geschichten von Kanaan und sogar Trauben haben sie mal gesehen. Wir wissen das. Die Kundschafter sind zurückgekommen. Sie haben das alles gesehen. Es ist aber Theorie ohne Praxis. Es ist eine Idee ohne Wirklichkeit. Und jetzt müssen wir uns mal fragen und auf uns übertragen, ist der Glaube, ist das eigentlich nichts anderes als das, was wir hier sehen, bei Mose und beim Volk Israel? In Epheser 3 steht, der Herr gebe uns Augen für die Herrlichkeit Gottes, wie überschwänglich die Kraft Gottes an uns ist. Kennen die Eltern unter uns kennen oder Slogan, den wir gehört haben, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich würde das jetzt mal umwandeln. Stell dir vor, es gibt Segen und keiner holt ihn ab. Stell dir vor, es gibt Segen und keiner holt ihn ab. Stell dir vor, es gibt Kraft Gottes und niemand nimmt sie in Anspruch. Stell dir vor, es gäbe die Weisheit und keiner nimmt sie an. Stell dir vor, es gäbe die Frieden, die über jede Vernunft ausgeht und keiner holt ihn ab. Stell dir vor, es gäbe die Gaben und Fähigkeiten, die übernatürlicher Art und Weise und keiner nimmt sie in Anspruch. Stell dir vor, es gäbe die Trost und niemand nimmt ihn in Anspruch. Stell dir vor, es gäbe die Hilfe und niemand nimmt sie an. Stell dir vor, es gäbe gute Anleitung und niemand nimmt sie in Anspruch. Hey, da sind wir sicher einig, das wäre so dumm. In Kolosser 2 steht, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Teil in ihm. Der, wo der Kosmos zwischen seinen zwei Fingern hat. Was war das Problem? Jesus hat hier den Felsen neu geschlagen, sogar zweimal geschlagen. Und hat nur noch so reden zu ihm. Von Jesus Christus heisst, dass das Bild nachher wird aufgenommen im Neuen Testament, dass Jesus Christus der geschlagene Fels ist und Wasser gibt. Aber im Neuen Testament steht ganz klar im Hebräerbrief, einig, für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft zu ihm gebracht. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist. Der neue Bund, in dem, den ich dann mit meinem Volk schließen werde, wird ganz anders sein. Und dann heißt es, ich vergebe ihnen ihre Schuld. Ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Sie sind die Sünden vergeben und es ist kein Opfer mehr nötig. Was hier der Mose macht, er schlägt den Felsen noch einmal und er schlägt ihn sogar wiederholt. Und Gott sagt, red doch mit dem Felsen. Hab Gemeinschaft mit dem Felsen. Es wäre mein Wunsch, dass wir die Dimension hier verstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überbringen kann. Es muss kein Opfer mehr gebracht werden. Es muss nicht mehr da werden. Es geht nicht mehr um die Leistung. Es geht darum, dass Jesus Christus die Leistung ein für alle Mal vollbracht hat. Der Mose bewegt sein Volk durch seine Predigt zu Tränen, zur Buße, aber bringt sie nicht rein ins Land. Er wirbt, er straft, er tröstet und er ruft hier in diesem Moment aus und sagt, macht ihnen starke Vorwürfe. Impulsiv. Und er bringt sie nicht rein. Er bringt sie nicht rein in das Land. Und ich bin überzeugt, auch wir werden einen Kinderwagen voll geistliche Säuglinge zu betreuen haben, wie der Mose dazumals. Und unsere Hauptaufgabe wird sein, Milchfläschchen zu verteilen und Windeln zu wechseln, wenn es uns nicht gelingt, dass Menschen reinkommen ins Land der Verheißungen. Ins Land. Und damit meine ich nicht nur der Himmel. Natürlich, das ist die absolute, vollkommene Lösung. Ins Land der Früchte. Vom Heiligen Geist. Ins Land vom Segen. Ins Land, wo das eintrifft, wo Gott uns geben will. Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Wir wollen doch nicht nur beschäftigt sein mit Durchstellen. Wir möchten doch Wachstum. Wir möchten Reife. Wir möchten kräftige Männer und Frauen, die im Glauben Verantwortung übernehmen. Wo trotz Schwierigkeiten, ja, die Schwierigkeiten gibt's, im Glauben gewachsen sind. Und anderen wieder können Hilfe sein. Wo brennen, ohne auszubrennen. Aber hier, der Mose schlägt noch einmal. Er ist verrückt und schlägt noch einmal und noch einmal. Und er sagt, wir wollen Wasser rausholen. Wir wollen es machen. Wir wollen es machen. Und wir möchten es manchmal machen. Mit der Strategie. Mit Traditionen, je nachdem, wie wir gelagert sind. Mit Ritual, mit Programm. Mit zweite und dritte Taufe. Mit der neuen Welle, die wieder aufkommt und auf die aufspringen und auf der neuen Welle reiten. Mit Prinzipien, mit was weiss ich, wir wollen es machen. Geistliche Sachen sind nicht machbar. Sie sind einfach nicht machbar. Und wir können reinschlagen und nochmal schlagen. Und wir müssen sehen, dass es vollbracht ist. es ist vollbracht und das muss nicht. Und dann kommt mir einfach so in Sinn, dass Gott uns sagt, ja, habt doch Gemeinschaft mit mir. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich klopfe an, wenn jemand mir auftut, zu dem werde ich eingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Gemeinschaft. Rede, nimm du, nimm leisten. Und schon gar nicht, weil wir Opfer bringen. Durch Stille sein und Vertrauen würde dir stark. Reichtum und Fülle wird im Hause derer sein, die Gott lieben, steht im Psalm 112, Vers 3. Hey, darum sind wir vorsichtig vor diesen Stolpersteinen, die sich uns genau gleich wie im Mose. Das ist die Warnung. Das ist die Warnung, die von dieser Geschichte ausgeht. Passet gut auf, ihr Starken. Manchmal möchte mir das auch sagen. Dere Welt draussen, oder? Dere böse Welt. Passet auf, ihr Starrköpf. Ihr Ungläubigs. Und wir werden es machen. Wir zeigen euch, wie Liebe geht. Und dann stolpern wir über unsere Fähigkeiten. Und so schnell stolpern wir. Und dann merken wir, darum dürfen wir nicht reinkommen. Wir dürfen selber, wir kommen nicht rein. Ins Land von diesen Segnungen, weil wir es selber wollen. Mit der halben Botschaft, Jesus am Kreuz. Jesus am Kreuz. Bleibt unsere Botschaft bei unserem Tun. Wir kommen nicht in das Land von den Verheißungen und von den beabsichtigten Segnungen. Ja, es mag uns gelingen, Menschen rauszubringen aus Sünde und Tod, zur Bekehrung zu führen. Aber eine Wiedergeburt, das durchdringt werden mit dem Heiligen Geist, hineingebracht werden ins Land von den Segnungen schon jetzt. Das heisst nicht in ein Problem, nicht, ich bin nicht ein Wohlstandsevangelist, also wohlverstanden. Aber wo man die Freude und den Frieden und die Gaben und die Segnungen dürfte erleben, schon jetzt. Und natürlich ist vollkommen. Und es kann sein, dass wir verbittern und in der Wüste geistlich ausbrennen. Wenn wir das nicht akzeptieren wollen. Und darum zum Schluss einfach noch die Verse, ich muss dir hier noch bringen. Ich bin gekommen, um ihn Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle im Überfluss. Ist das nur für die Zukunft? Ich glaube nicht. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Glauben wir das? Christus lebt in uns. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und nachher nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen. Tu es, mach es, leiste. Das sind die Prinzipien von dieser Welt. Aber nicht von Christus. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Redet mit dem Fels, er ist geschlagen worden. Er will Gemeinschaft haben. Redet mit dem Felsen, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Ach, ihr unverständigen Christen in Galatien, hoffentlich nicht in Sumiswald. Ach, ihr unverständigen Christen in Galatien, wollt ihr das denn nicht endlich begreifen? Wie könnt ihr nur so blind sein? Durch was habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderung des Gesetzes erfüllt? Oder weil ihr das im Glauben die Gnade angenommen habt? Warum wollt ihr das jetzt durch eigenes Tun erfüllen? Wir haben genau hier, genau da haben wir das Problem von Mose. Wollt ihr es jetzt aus eigener Kraft? Das ist gleich, wie wenn wir einen Porsche mit 200 oder 300 PS in der Garage hätten und wir würden das zur Garage rausnehmen heute Nachmittag und wir würden ihn umeinander schieben. Aus eigener Kraft. Wie weit kämen wir? Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Ich kann es einfach nicht glauben, sagt der Paulus. Ich frage euch darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist, seine Kraft? Warum? Und Epheser, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt hat. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott.